60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute geht es um einen Fotografen, den ich kenne, aber ich habe den Eindruck, den viele gar nicht so kennen, obwohl er eigentlich ein Zeitgenosse von Henri Cartier-Bresson, Robert Capa ist, aber immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Das soll sich jetzt ändern, nämlich mit einer Biografie von Professor Daniel Siemens. Hallo Herr Siemens.
Ja, grüße Sie, danke für die Einladung.
Professor Siemens ist Professor für europäische Geschichte an der Newcastle University in Großbritannien und forscht zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Haben Sie eine Erklärung, warum Fred Stein, der Fotograf, um den es heute geht, um den es in Ihrer Biografie geht, warum der gar nicht so bekannt ist?
Ich glaube, da gibt es einige Faktoren, die da zusammengekommen sind. Der Stein ist 1967 gestorben, relativ jung. Und das war noch zu einer Zeit, wo die Fotogeschichte generell noch nicht so auch institutionell vielleicht verankert war. Und dann war es eben jemand, der Deutschland, sein Heimatland 1933 verlassen musste, auch nie zurückgekommen ist. Und das ist dann schon eine relativ lange Zeit, wenn man gut drei Jahrzehnte weg ist. Und als Exilant, da hängt man oft zwischen allen Stühlen. Und das hilft wahrscheinlich auch nicht, weder in den USA als Fotograf dort sozusagen gefördert und bekannt zu werden, aber man ist dann auch zu lange weg aus Deutschland. Und es gab sowohl in West- als auch Ostdeutschland nach 1945 nur ein relativ geringes Interesse, solche Leute zurückzuholen aus dem Exil. Und letztendlich ist der Stein sozusagen diesen verschiedenen Prozessen dann doch zum Opfer gefallen.
Wie haben Sie ihn entdeckt?
Rein zufällig. Also ich bin kein Fotohistoriker von Hause aus. Ich habe das letzte Buch, was ich davor gemacht habe, da ging es um Hermann Butschislawski, einen Journalisten, der relativ wichtig war für die Geschichte der Kulturzeitschrift Die Weltbühne. Und Butschislawski war jemand, der auch von Fred Stein fotografiert wurde. Und ich habe das entsprechende Porträt in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt gesehen, wollte das gerne in dieses Buch aufnehmen und musste mir eben die Genehmigung der Erben einholen. In dem Fall war das Peter Stein vielleicht auch in den USA, mit dem ich also dann in Kontakt getreten bin, ich glaube per E-Mail, und einfach gefragt habe und gesagt habe, das ist das, was ich mache, kann ich dieses Bild verwenden, was sind die Konditionen? Und dann entwickelte sich daraus einfach ein E-Mail-Verkehr und war ganz nett und wir sprachen über dies und jenes. Und Peter sagte mir dann irgendwann auch, er hätte eben neben dem Archiv seines Vaters auch noch recht viele Ordner mit Briefen und Schriftwechsel und Papier, ob das vielleicht interessant sei. Und ich merkte dann auch irgendwie relativ bald, dass es da eben auch ein starkes Interesse gab, von seiner Seite her das Werk seines Vaters noch bekannter zu machen. Und dann hatte ich die Gelegenheit 2024, als ich sowieso in den USA war für eine Konferenz, einfach mir 2-3 Tage freizunehmen und ihn zu besuchen, um einfach mal zu schauen, was da ist. Und damals war mir noch gar nicht klar, dass ich ein Buch über Fred Stein schreiben wollte. Aber als ich dann diesen Nachlass gesehen habe und eben gerade auch die Korrespondenz und die Materialien, und dann war ich doch irgendwie, ja, vielleicht könnte man sagen, angefixt und dachte, das muss ich machen.
Die ein oder andere Fotografie hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Die berühmteste ist von Albert Einstein, wo er so ein bisschen nach unten guckt. Die ist auch schon vielfach publiziert. Was haben Sie in dem Nachlass entdeckt?
Also die Fotos, die berühmtesten Bilder, wie das von Ihnen erwähnte Einstein-Porträt und auch einige andere, die kannte ich natürlich schon. Es gibt hier auch schon Fotokataloge und es gab Ausstellungen hier, also in Dresden, Berlin und auch an anderen Orten, sodass ich in dieser relativ kurzen Zeit, die ich dann in den USA war, mich vor allen Dingen auf die schriftlichen Dokumente konzentriert habe. Das müsste ich so vorstellen. Ich war in dem Privathaus zu Besuch und der Sohn brachte mir also Boxen und Ordner an den Wohnzimmertisch und ich hatte nun meine Handykamera dabei. Die sind ja heutzutage sozusagen einfach gut genug für Reproduktion dieser Art und habe in sehr, sehr schneller Zeit diese Ordner und lose Blätter und alles, was ich so da eben kriegte, durchgescannt und vieles auch, vielleicht könnte man sagen, auf Verdacht abfotografiert, weil mir war irgendwie klar, mehr als diese 2-3 Tage habe ich nicht. Und man ist dann immer in der Versuchung, gerade wenn das interessante Briefwechsel sind, dass man vielleicht da tiefer einsteigt und aber die Zeit war eben nicht da. Ja, also das ist wirklich wie so ein Staubsauger. Da habe ich einfach möglichst viele Fotos gemacht mit dem Handy von Dokumenten und immer wieder auch den Sohn gefragt, ob er mehr wüsste. Ja, weil das war natürlich auch die Gelegenheit, ihn als Zeitzeugen und Familienangehörigen nach Dingen zu fragen. Und das war auch ein ganz interessanter Prozess, weil der Sohn, anders als seine etwas ältere Schwester, Deutsch nicht mehr gelernt hat, kann was wahrscheinlich ein bisschen lesen, aber sprechen kann das eigentlich nicht. Und das war jetzt so eine Merkwürdigkeit, dass er natürlich sich sehr, sehr lange schon mit dem Werk seines Vaters und Leben beschäftigt, aber eben als Familienangehöriger und ich jetzt als Historiker, der da im Grunde wenig eingeweiht war, aber bestimmte, sagen wir mal, historische Zusammenhänge einfach mir geläufiger waren. Und da hatten wir eben auch interessante Gespräche darüber, wo man auch merkte, manches weiß ich, was er nicht weiß und umgekehrt. Und das war eine ganz interessante und wirklich spannende Begegnung.
Es ist irgendwie kein Zufall, dass wir uns heute hier in Dresden zu unserem Gespräch treffen. Sie stellen nicht nur die Biografie hier das erste Mal der Öffentlichkeit vor, sondern Fred Stein ist auch Dresdner.
Das ist so, ja. 1909 in eine deutsch-jüdische Familie geboren und hat hier auch seine Jugendjahre verlebt, auch dann die Juristenausbildung begonnen. Und war im Grunde, also bis auf die Semester, die er in anderen Städten verbracht hat, Studiensemester, seine ganze Zeit in Dresden bis Oktober 1933. Dann ist es aber wirklich auch ein radikaler Bruch. Und nach dem Oktober 1933 kommt er nie wieder nach Dresden zurück. Und soweit ich das habe rekonstruieren können, muss man sagen, eine völlig problemlose Kindheit war es vielleicht nicht, aber doch insgesamt eine glückliche, zufriedene Kindheit von jemand, der vielleicht zu jung ist, um so die Folgen des Ersten Weltkriegs so richtig am eigenen Leib noch zu spüren, der auch vom Antisemitismus wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen hat, der ja während des Ersten Weltkriegs sich auch nochmal wieder verschärft hat und der dann optimistisch, auch wahrscheinlich, weil er eben ein sehr guter Schüler war, einfach gute Fähigkeiten hatte, sich so einbringt, in die Weimarer Republik und dann auf das König-Georg-Gymnasium geht, eine recht progressive Schule, damals in Dresden auch gefördert wird von den Lehrern, an spannenden Arbeitsgemeinschaften teilnimmt und ja, der ein bisschen wie ein Fisch im Wasser vielleicht bewegt und Jurist werden will, eigentlich Rechtsanwalt. Ja. Und nach dem Abitur, was er mit großem Erfolg und also guten Noten absolviert, dann eben dieses Studium beginnt, das erste Staatsexamen auch ablegt, aber kurz vor dem zweiten Staatsexamen 1933 dann aus dem Justizvorbereitungsdienst entlassen wird, als Jude und eben als jemand, der sich politisch auf der Linken engagiert, in diesem Fall der Sozialistischen Arbeiterpartei, kurz SAP, ist heute nicht mehr sehr bekannt. Deshalb sage ich da vielleicht zwei Sätze zu. Das war in der Spätphase der Weimarer Republik eine Parteienneugründung, die sich so zwischen der Sozialdemokratie und den Kommunisten angesiedelt hat. Und es entsprach dem Unbehagen vieler Linker, denen die SPD zu staatstragend, auch zu kompromissbereit und zu wenig durchsetzungsfähig war, zu bürokratisch und zu wenig attraktiv für junge Leute. Und gleichzeitig wollte man kein Kommunist sein. Und die KPD war ja damals auch stark schon unter stalinscher Herrschaft und von Moskau aus in zentralen Fragen gesteuert. Also das war so ein Versuch, der gerade für junge Leute attraktiv war. Und gerade auch hier in Dresden gab es relativ viele Mitglieder. Bei den Wahlen allerdings und gerade reichsweit hat die Partei nie besonders viel Stimmen bekommen. Also man könnte sagen, das ist eine Partei der Intelligenz, aber nie der großen Masse geworden. Für die Biografie von Stein ist es aber interessant, weil das Netzwerke sind, Freundschafts- und eben politische Netzwerke, die ja dann auch in den Exiljahren ihm weiterhelfen und er sich auch im Pariser Exil dann in den 30er Jahren weiterhin sehr stark für diese Partei engagiert, die ihre Auslandszentrale nach Paris verlagert. Also er reist im Grunde mit der SAP mit.
In Dresden hat er auch seine spätere Frau kennengelernt, die dann, ich will es schon mal ein bisschen verraten, also nicht ganz unwichtig war auch für sein späteres Leben als Fotograf, denn Sie haben gerade gesagt, er ist ja eigentlich von Hause aus Jurist, aber er hat Lilo hier kennengelernt.
Genau, er hat Lilo kennengelernt, auch eine junge jüdische Dresdnerin, die aus etwas anderen Familienhintergrund, also da müsste man schon von Großbürgertum sprechen, die auch mit den entsprechenden Vorteilen aufgewachsen ist. Aber die begegnen sich Anfang der 30er Jahre, verlieben sich und sind dann wirklich offenbar ein unzertrennliches Ehepaar bis zu Freds Tod 1967. Fred ist jemand, der steht doch mit beiden Beinen in der realen Welt und er kann auch mit ganz verschiedenen Leuten umgehen. Er geht aufs Gymnasium, das sind ja damals noch nicht so viele, ja, und es ist gebildet und es ist auch interessant, dass er zum Beispiel dem amerikanischen Schriftsteller Upton Sinclair einen Brief schreibt als Schüler, Oberstufenschüler, weil er irgendwie Interesse hat an eine Frage an den. Und das, glaube ich, zeichnet ihn sein ganzes Leben über aus, dass er, ob jemand jetzt Briefträger ist oder eben Staatspräsident, Stein ist an denen gleich interessiert und behandelt die mit dem gleichen Interesse und Respekt und kann sich also auch in verschiedenen sozialen Milieus gut bewegen. Das geht offenbar der jungen Lilo weitgehend ab. Die ist also so ein bisschen, könnte man sagen, in so einem goldenen Käfig aufgewachsen. Und für Lilo, so sagt sie das selber auch später, ist das im Grunde so, ja, lernt sie eine ganz andere reale Welt im Grunde über ihren Fred kennen. Und für Fred ist Lilo der große, auch emotionale Rückhalt bei allen Rückschlägen, die so ein Exilantenschicksal eben immer zwangsweise mit sich bringt. Und spielt vielleicht auch eine Rolle, könnte man hier sagen, da sollte man vielleicht erwähnen, dass ja für die Steins, zumindest im Pariser Exil, es nicht ganz unwichtig ist, dass Lilo von Hause aus eben aus recht begüterten Hause kommt. Denn das macht dann schon einen Unterschied aus, ob man völlig mittellos in Paris der 30er Jahre strandet, wie tausende andere Flüchtlinge aus Hitlerdeutschland auch. Oder ob man zumindest dann, wenn man schon in dieser Lage ist und nicht so richtig weiß, wie man sich auch beruflich neu orientieren soll, dass man auf ein gewisses finanzielles Polster da zurückgreifen kann. Aber wir wollen ja eigentlich über Fotografie sprechen. Also es ist tatsächlich so, Steins Juristenkarriere endet also ganz knapp vor dem zweiten Staatsexamen. Und als politisch links eingestellter Jude gibt es keine Zukunft. Und es wird dann auch für ihn zu gefährlich, weil er 1933 offenbar weiter mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, Propagandamaterial für die SAP verteilt. Und er wird gewarnt, dass er, wie viele andere Parteifreunde, auch gesucht wird, vielleicht verhaftet werden kann in nächster Zeit. Und dann entschließt er sich zur Flucht. Und dann sitzt er in Paris und muss irgendwie sein Leben, muss sich neu erfinden. Ja, wie alt ist er da? 24, 25. Da ist man natürlich noch, sagen wir mal, jung genug, was Neues anzufangen. Und sicherlich ist das Leben in Paris auch recht interessant. Gerade wenn man dann eben andere nette Leute kennenlernt, die spannende Dinge machen. Und es, wie gesagt, es gibt solche Freundesnetzwerke von Leuten, die in ähnlichen Situationen sind. Also die Stadt ist voller kluger, gebildeter Leute, die viel Zeit haben und sich irgendwie den Tag vertreiben müssen und möglichst was Sinnvolles machen. Und nun haben eben die Steins haben sich selber zur Hochzeit eine gebrauchte Leica 1 geschenkt. Die haben sie mitgenommen nach Paris. Und es ist eben eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt sich beruflich zu betätigen in diesem, mit dem Flüchtlingsstatus, ist eben freiberuflich zu arbeiten. Und die versuchen es einfach mit der Kamera, wie viele andere auch. Ja, und die Leica ist qualitativ so gut, dass man da relativ schnell eben vernünftige Bilder machen kann, die dann versuchen eben auch an die entsprechenden Zeitungen, Magazine zu verkaufen. Ob das wahnsinnig viel Geld eingebracht hat, sei mal dahingestellt, also wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist eine respektable Sache. Und im Grunde ist Fred Stein in den ersten Jahren auch ein Bildjournalist, der im Ereignisse Demonstrationen der politischen Linken im Bild festhält. Und da ist der Markt vielleicht nicht unendlich groß, aber es ist eben auch eine sinnvolle Tätigkeit, die in gewisser Weise an seine politische Arbeit und Präferenzen der vorherigen Jahre anschließt. Also insofern, trotz aller Brüche gibt es da auch Kontinuitäten.
Aber nun ist es ja so, wenn man sich eine Leica kauft, kann man ja nicht gleich fotografieren oder macht ordentliche Bilder. Hat er das irgendwo gelernt? Hat er jemanden kennengelernt, der ihm das gezeigt hat? Oder war er Autodidakt?
Also er trifft andere Fotografen, unter anderem Josef Breitenstein, der auch in Paris sitzt, etwas älter. Der, so heißt es da in manchen Briefen und Erinnerungen, so eine Art Fotokurs mit Stein macht. Also das ist, kann man sagen, weitgehend autodidaktisch mit Hilfestellung von einigen Freunden. So wahnsinnig kompliziert ist das ja auch nicht. Und vor allen Dingen, das Teuerste ist damals eben das, also natürlich die Kamera. Und dann hat man ja nur Filmmaterial. Und die Schwarz-Weiß-Filme werden eben selber entwickelt. Das macht Stein eben mit seiner Frau zusammen in der Wohnung. Also das Bad ist auch die Dunkelkammer. Und das Erstaunliche, glaube ich, ist nicht so die technische Seite, solche Bilder zu belichten, sondern wie schnell er das seinen sehr guten Blick entwickelt und tatsächlich auch interessante Motive aufnimmt. Und das muss man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass diese Leute, die mit der Kamera durch Paris rennen, ja, die sind eben jung und die treffen sich und sprechen die sich mal ab. Und da, also er kommt relativ schnell mit auch heute bekannteren Namen in Kontakt. Robert Capa ist einer von denen. Und ja, er hat da sozusagen, vielleicht kann man auch sagen, Glück, ja, und macht aber auch interessante Bilder. Und da würde ich eben sagen, manche der Aufnahmen aus dem Paris der 30er Jahre, das sind so die humanistische Straßenfotografie, das machen auch andere. Da sieht man also auch, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Die politischen Bilder sind eher seltener, obwohl auch da könnte man an Willy Ronis denken, den Pariser Fotografen, der ist ungefähr so alt wie Stein auch. Also der macht auch solche Sujets. Aber das ist immer so interessant, dass das jemand ist, zwischen politischem Engagement und vielleicht eben Bildjournalismus. Und erstmal ist das ja ein Übergangshobby. Aber Stein nennt das irgendwann mal einen internationalen Beruf. Er musste sich einen internationalen Beruf suchen. Und ich weiß nicht, Französisch ist wahrscheinlich nicht ganz schlecht, aber ist natürlich nicht auf muttersprachlichem Niveau. Und das ist eben das Problem für solche Leute, die eine recht gute Ausbildung haben, aber dann in einem Land leben, wo ihre Fähigkeiten sie kaum zum Markte tragen können. Und Fotografie mit der internationalen Bildsprache und auch dem Versuch, das auch vielleicht in andere Länder dann die Bildrechte zu verkaufen, das sieht erstmal nach einer guten Möglichkeit aus. Aber schon in Paris macht eben Stein auch die Erfahrung, dass man damit leider so wahnsinnig wenig Geld verdienen kann. Und in Paris fehlt es auch nicht an Fotografen. Ja, also es gibt eben auch andere Leute, die genau dasselbe versuchen. Und das bleibt eine Kontinuität auch später, als er in New York lebt, dass er zwar Bilder macht, die auch Interesse finden und reproduziert werden, aber entsprechende Erlöse damit zu erzielen oder überhaupt den Fotocredit zu kriegen, das bleibt ein dauerndes Problem. Und was er eben offenbar nicht hinbekommt, und da Sie mich eingangs gefragt hatten, warum ist er eigentlich heute vergessen? Also zu der Magnum-Fotoagentur wird er offenbar nicht eingeladen. Dafür ist er vielleicht auch irgendwie zu brav in seinen Bildern. Und er ist eben auch keiner, der dann um die Welt reist und von Kriegsschauplätzen irgendwie dramatische Aufnahmen machen kann, wie Capa. Das liegt vielleicht ein bisschen an Stein selber, der eben habituell in gewisser Weise doch ein bildungsbürgerlicher Jurist irgendwie bleibt. Aber das liegt auch daran, dass er dann seine Staatsangehörigkeit verliert und eben tatsächlich nicht reisen kann bis Mitte der 50er Jahre. Dann hat er aber auch zwei Kinder. Also dann ist er auch nicht mehr in gleicher Weise mobil. Da kommt also vieles zusammen. Und er schließt sich dann in Paris in den frühen 40er Jahren der Photo League an, einem Zusammenschluss linker engagierter Fotografen, aber löst sich von denen 1945 aus politischen Gründen, weil er die für kommunistisch unterwandert hält. Und dadurch verliert er eben auch sein enges Netzwerk, was er sich in den ersten Jahren in New York aufgebaut hat, und versucht sich dann weiter als im Grunde Einzelkämpfer durchzuschlagen. Aber im Grunde ist diese Wahl für die Fotografie irgendwie schon erfolgreich, weil natürlich ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Werk über die drei Jahrzehnte entsteht. Aber in beruflicher, finanzieller Hinsicht bleibt das immer extrem prekär. Und es ist eigentlich die Frau Lilo, die über viele Jahre dafür sorgt, nicht nur mit dem Geld von Hause aus, was offenbar irgendwann dann nicht mehr so zur Verfügung steht, sondern einfach auch mit ihrer Arbeit. Also die nimmt im Grunde Jobs an, die das Monatseinkommen sicherstellen. Und was man bisher noch wenig gesehen hat, ist, dass für Stein die deutsche Wiedergutmachungsgesetzgebung der 50er Jahre extrem positiv sich auswirkt, weil er eben fast fertiger Jurist war. Und er kriegt dann eine Nachzahlung als im Grunde verhinderter Richter, der 15 Jahre lang für Deutschland als Richter hätte arbeiten können, und bekommt dann auch eine Rente, weil er in Vorruhestand geht. Also alles sozusagen virtuell, hat ja dann da nicht gearbeitet. Aber das bringt eigentlich erst die Sicherheit in die Finanzverhältnisse in Mitte der 50er Jahre, die eben lange Zeit in Paris und dann auch in den frühen New Yorker Jahren überhaupt nicht da sind. Aber vielleicht ist es deshalb auch ganz gut, eigentlich nicht nur immer von Fred Stein zu sprechen, sondern tatsächlich von Fred und Lilo Stein, die im Grunde so ein Fotografenpaar sind, wo er, glaube ich, schon die Bilder meistens macht. Aber die funktionieren eigentlich nur zu zweit.
Er hat damals schon Porträts gemacht, unter anderem von Romain Rolland, was auch ein sehr bekanntes und auch berühmtes Bild ist. Und es ist so ein Name, den kennt man aus Geschichtsbüchern. Wie ist er an diese Leute rangekommen?
Paris ist eben als eine der großen europäischen Hauptstädten, gerade in den 30er Jahren, auch durch die Flüchtlingssituation, ein Ort, wo viele dieser Leute nun zusammenkommen. Und viele der frühen Porträts von Schriftstellern und Intellektuellen sind ja selber auch Flüchtlinge. Das heißt, die haben auch mehr Zeit. Und Stein ist irgendwie ganz erfolgreich, in diese Netzwerke und diese Kreise hereinzukommen. Romain Rolland, muss man vielleicht sagen, damals eine Ikone der politischen Linken, in Frankreich sowieso, aber auch in Europa recht bekannt. Und Stein hat irgendwie mitgekriegt, dass der also in einem Theater zu Gast sein wird, auftritt, geht dann dahin und versucht einfach, den abzubilden. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären. Also die Porträtfotos, die Stein gemacht hat, das sind manchmal ganz klassische Porträts. Man hat sich verabredet, macht eine Sitzung. Und die werden dann eben auch im Studio sozusagen mit guter Qualität und entsprechender Beleuchtung reproduziert. Viele andere Bilder entstehen bei öffentlichen Ereignissen. Und Romain Rolland wird also im Theaterfoyer abgelichtet. Und Stein hat offenbar die Gabe, also nicht nur zu wissen, wo diese Leute auftauchen, sondern auch nah genug ranzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die ihm erlauben, diese Bilder zu machen. Das ist ja nicht so wie heute, dass jeder sein Handy dabei hat und wenn sie entsprechend prominent sind, müssen sie immer damit rechnen, dass also diese Handys auf sie gerichtet werden und da Bilder gemacht werden. Für die 30er Jahre gilt das noch nicht so, aber man muss wahrscheinlich auch sagen, dass dieser bürgerliche Hintergrund und eben die guten Netzwerke, die sich Stein dann in Paris offenbar auch wieder aufbauen kann, dass das eben doch hilft, an diese Leute hinreichend ranzukommen. Und das Bild ist eben auch deshalb bekannt, weil es nicht so viele andere Bilder von Rolland einfach gibt. Ja, also es ist eine Zeit, wo das Porträt einer Person, deren Namen man kennt, aber wo man nicht weiß, wie die aussieht, offenbar noch einen gewissen Marktwert hat. Während sie natürlich heute, gibt es von all diesen berühmten Leuten so viele Bilder, ja, dass das irgendwie entwertet ist. Also deshalb sind diese Porträts ja irgendwie Ausdruck eines guten Zugangs, den der Stein zu Menschen findet und gleichzeitig aber auch eine freundliche Dreistigkeit vielleicht auch, könnte man das nennen.
Aber es sind dann Porträts entstanden, die, finde ich, so eine ganz eigene Ausstrahlung haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die wirken immer, die Abgebildeten sind ja manchmal auf diesen offiziellen Porträts so ein bisschen unbeteiligt oder starren links hoch, rechts nach unten. Bei ihm hat man das Gefühl, dass da noch mehr rüberkommt. Wie geht es Ihnen damit?
Ja, das geht mir ähnlich. Das gilt wahrscheinlich vor allen Dingen für die Porträts, wo es doch auch längere Kontakte gegeben hat. Und Stein ist, sagen wir mal, gerade bei den Schriftstellern kann man das sagen, Stein ist da jemand, der sich da auch gut vorbereitet. Nicht unbedingt nur aus professionellen Gründen, sondern aus tatsächlich echtem Interesse. Also wenn er Hermann Hesse ablichtet, dann liest er vorher Bücher von Hesse und spricht darüber. Und ich glaube, dass er dieses Interesse, was er den Leuten entgegenbringt, die er fotografiert, dass das echt ist und dass die Leute das merken. Und gleichzeitig ist Stein hinreichend intelligent, mit dem man eine gute Konversation führen kann. Das ist also ein angenehmes Setting, wo die Leute das Gefühl haben, hier kommt jetzt nicht einfach nur so ein Fotograf, der mich ablichten will, weil das habe ich oft genug, sondern hier kommt jemand, mit dem kann ich mich wirklich interessant unterhalten und der kennt vielleicht auch mein Werk oder der weiß überhaupt, wer ich bin oder stellt interessante Fragen und ist gleichzeitig durch seine Biografie selber irgendwie auch interessant und man hat so Anknüpfungspunkte, über was man sich da austauscht. Also das glaube ich, und das sieht man in den Bildern und so hat das auch der Sohn von dem Feldstein später dargestellt, vielleicht mit einem Degree sozusagen Verklärung. Also natürlich ist das, muss man immer ein bisschen quellenkritisch da rangehen, aber ich glaube, dass das wirklich stimmt, dass diese Porträtfotos von Fred Stein, der hat er ja auch gerne gemacht und es geht eigentlich darum, Leute kennenzulernen. Also der interessiert sich für die Menschen und er versucht, das, was er an den Menschen interessant findet, im Foto einzufangen und dann, wenn Sie so wollen, den Augenblick für die Ewigkeit zu konservieren. Aber es ist diese menschenfreundliche und dieses Interesse am Menschen und in den gelungenen Porträts, glaube ich, kommt das auch zum Ausdruck.
In Ihrem Buch, in der Biografie über den Fotografen Fred Stein, ist auch ein Porträt eines kleinen Mädchens, das schaut direkt in die Kamera, was relativ ungewöhnlich ist. Ihr Gesichtsausdruck ist so eine Mischung aus Neugier, aber auch Unsicherheit. Und es scheint auf einem Schiff aufgenommen zu sein. In welcher Situation ist das fotografiert und wer ist das Mädchen?
Das Mädchen ist die Tochter der Steins, damals, glaube ich, 3, vielleicht auch knapp 4 Jahre alt, Ruth Marion, geboren noch in Paris. vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und es ist aufgenommen, als das Schiff, mit dem die Steins nach New York kommen, in den Hafen einläuft. Und da relativ viel Prominente an Bord sind, werden also auch offenbar auch die amerikanischen Journalisten geschickt, da mal zu fotografieren. Und so ein süßes Kind mit Locken, was da eben vor diesem Rettungsring steht, ist offenbar ein schönes Motiv, wird fotografiert. Und ja, zufälligerweise ist es eben die Tochter von Fred Stein. Und dankenswerterweise hat sich das Bild auch erhalten. Das ist ja auch nicht für alle Pressefotografien der Fall. Aber das wird dann ausgewählt, offenbar auch von der entsprechenden amerikanischen Zeitung, die ihren Bericht über diese Ankunft des Schiffes damit auch bebildert. Und ja, so hat auch dieser Moment, also die Flucht ist ja generell eher wenig im Bild festgehalten. Bei Fred Stein kommt dazu, dass er seine Kamera auch nach dem Internierungslager nicht mehr hat. Also es gibt ganz, ganz wenig Bildmaterial. Aber zumindest der allererste Moment, der erste Tag in den USA für die Familie Stein, da gibt es ein Foto.
Flucht ist immer dramatisch, aber diese Flucht wurde auch unterstützt von der Frau des amerikanischen Präsidenten damals, zumindest im weitesten Sinne, und von einem Mann, Varian Fry. Was spielen diese Personen für eine Rolle im Leben von Fred Stein?
Also erstmal sind es Leute, die er später auch fotografiert, also auch in seinem Werk tauchen sie wieder auf. Es gibt Porträts von Eleanor Roosevelt, aber eben auch von dem Varian Fry. Und ganz typisch auch, es gibt auch Briefwechsel zwischen Fred Stein und Varian Fry. Das sind jetzt nicht wahnsinnig tiefschürfende Briefwechsel, aber sie zeigen auch an der Seite von dem Fry ein echtes Interesse. Und er ist einer derjenigen, die eben wissen, okay, Fred Stein ist jetzt in New York und muss sich da eben als Fotograf wieder etablieren und ist nicht leicht und es gibt Rückschläge und er schreibt ihm also freundlich kurze Nachrichten und muntert ihn auf und macht ihm Mut. Und Fry, der ja heute recht bekannt ist, hoffe ich jedenfalls, wahrscheinlich noch nicht so bekannt, wie er sein sollte, weil es ist wirklich ganz beeindruckend, was der in Marseille Anfang der 40er Jahre eben für die vom NS-Regime Verfolgten leistet, mit Unterstützung eben amerikanischer Kreise und da eben die Präsidentengattin Roosevelt auch beteiligt, was eben sehr hilfreich ist, weil das dann die entsprechenden Türen öffnet. Und die sind eben auch mit dafür verantwortlich, dass es der Familie Stein gelingt. Also sind ja dann drei Leute, Fred, Lilo und eben die Tochter, über Marseille aus Südfrankreich dann eben zu entkommen, was ja nicht sehr viele überhaupt schaffen. Man musste immer die entsprechenden Visa bekommen, Einreisegenehmigung. Und Fred Stein schafft das, weil er nicht, weil er jetzt ein berühmter Fotograf ist, sondern weil er sich bei den Exiljournalismusvereinigungen in den 30er Jahren in Paris engagiert hat. Und weil er auch über Freunde und letztendlich auch Familienangehörige, die schon in den USA sind, gut Lobbyarbeit in eigener Sache betreiben kann. Also es ist immer ganz entscheidend, man muss die richtigen Stellen haben, man muss wissen, wer sich für einen einsetzen kann und man braucht halt immer auch ein bisschen Geld, in dem Fall jemand, der für einen bürgt, dass man dem Staat nicht zur Last fällt. Und die Lilo hat zwei ältere Schwestern, die sind beide schon in den USA. Wir sind eigentlich eine Medizinerfamilie, das heißt, die haben es auch nicht so ganz schwer dann, weil man als Mediziner vergleichsweise leicht wieder arbeiten kann in dem Beruf, ja, was für Juristen üblicherweise nicht geht, weil die Rechtssysteme einfach anders sind. Und die sind also auch sozusagen in der Lage, entsprechende Garantieerklärungen abzugeben. Und so kommt es eben, dass die Steins eben Glück haben, nicht verhaftet, möglicherweise deportiert werden und eben umkommen, sondern in die USA kommen. Und ja, bei dem Varian Fry, da sollte man vielleicht noch erwähnen, dass der also damals nicht besonders viel Rückhalt und Unterstützung auch in den USA bekommt. Also das ist wirklich jemand, der sich sehr, als junger Mann sehr, sehr viel eingesetzt hat und heute zwar dafür auch geschätzt und bekannt ist, aber in den 40er Jahren selber wenig Unterstützung und Anerkennung bekommt.
Sie haben gerade gesagt, dass Fred Stein seine Kamera irgendwo auf der Flucht im Internierungslager verloren hat. Wie gelang ein Neustart in New York, in den Vereinigten Staaten?
Ich glaube, drei Dinge muss man da erwähnen. Das erste ist, dass er in eine Stadt kommt, wo es auch andere Fotografen gibt, die vielleicht nur ein paar Monate vor ihm gekommen sind und dass es sowas wie Solidarität unter den Fotografen gibt, die dafür sorgen, dass er relativ schnell wieder in diese Kreise zumindest aufgenommen wird. Ohne aber, dass es bedeutet, dass er bei den entsprechenden Institutionen unterkommt. Also das sind Freundschafts- und Kollegennetzwerke, die hilfreich sind, nicht unbedingt institutionelle Unterstützung. Was die Kameratechnik angeht, ist es tatsächlich so, dass er im Internierungslager wird ihm einfach die Kamera abgenommen und dann ist er weg. Ja, und er kommt also ohne, will sich aber dann in New York wieder als Fotograf eben etablieren, braucht eine Kamera und eine gebrauchte Leica bekommt er von seiner Schwiegermutter, ja, die offenbar das nicht noch erlauben kann. Und gleichzeitig, und das ist der dritte Aspekt, schafft er sich eine erste Rollerflex an, eine Mittelformatkamera, wo Stein sagt, ich brauche einfach diese technisch hochauflösendere Kamera, sonst kann ich hier bei den hohen Maßstäben der Pressefotografie in New York nicht mithalten. Und um das zu finanzieren, das ist eine relativ teure Kamera aus Braunschweig, wurden die hergestellt, dann nimmt er Kredit auf. Und es gibt für solche Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland, wenn sie jüdischen Hintergrund haben, gibt es auch ein entsprechendes Scheme, würde man auf Englisch sagen, also wie heißt es, Programm, in dem man sich bewerben kann. Und dann nimmt er im Grunde da Kredit auf und schaltet dann eine Anzeige im Aufbau. Das ist die sozusagen deutschsprachige Exilantenzeitung und sucht einfach eine Rollerflex mit Zubehör möglichst, weil er braucht ja auch noch ein Vergrößerungsgerät, was er dann wieder in seiner New Yorker Wohnung aufbaut. Aber so schafft er das eben innerhalb des ersten Jahres im Grunde zwei Kameras zu haben, mit denen er arbeiten kann und stürzt sich dann eben sozusagen mit allem, was er hat, wieder in den Versuch, sich als Fotograf in dem Fall in New York zu etablieren. Und da gibt es auch, um das kurz zusammenzufassen, einige Erfolge und sehr viele Misserfolge.
Als Erfolg würde ich die wirklich fantastischen Porträts bezeichnen, die er gemacht hat, zum Beispiel von Hannah Arendt, von Thomas Mann und wir haben schon ein paar andere erwähnt. Was waren die Misserfolge? Was hat nicht funktioniert für ihn in New York?
Also in erster Linie hat, glaube ich, nicht funktioniert, dass er sich als Fotograf, als professioneller Fotograf der oberen Liga etablieren kann, der entsprechende Preise für die Bilder verlangen kann und der zwar versucht, in den Magazinen unterzukommen und manchmal auch Bilder eben an die verkauft, aber das reicht eben weder aus, um davon ein gutes Einkommen zu erzielen, noch wird er irgendwie bekannt im Land. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass der vor allen Dingen in New York bekannt ist, in der Stadt. Die ist natürlich jetzt für die Presse und auch für das Buchwesen eben sehr wichtig in den USA, aber das geht überhaupt kaum darüber hinaus. Und auch in New York eigentlich vor allen Dingen sich in den Kreisen der deutsch-jüdischen Exilanten aufhält. Und da sind viele interessante Leute, die auch viel bewegen. Und insofern ist das auch nicht schlecht. Aber es ist also in keinster Weise so, dass man so ganz leicht in die amerikanische Mainstream-Gesellschaft reinkommt. Und er versucht dann in den 40er Jahren, seine Bilder besser zu verkaufen oder aber eben auch Bildbände zu machen, weil er denkt, und Ausstellungen zu bekommen, weil das eben Bekanntheit verschafft. Und mit den Ausstellungen ist es sehr, sehr schwierig. Das passiert ab und zu, aber nicht besonders groß. Und eben zum Beispiel im MoMA in New York wird er nie irgendwie ausgestellt. Und muss sich dann teilweise als Kinderfotograf durchschlagen. Also es gibt auch viele andere Fotografen, das sind so Passbilder und Kinderfotos. Ja, das sind so die Brot und Butter, davon kann man eben ein paar Mark 50 verdienen, hätte man früher gesagt, oder in dem Fall dann ein paar Dollar. Aber das ist nicht sein Anspruch. Also und er ist irgendwie so immer in dieser Zwiespalt, dass er doch eigentlich versucht, als sagen, künstlerisch ambitionierter Fotograf wahrgenommen zu werden, aber eigentlich die meisten Fotos, die er macht, diesem Anspruch nicht erfüllen. Und es gibt eine Ausnahme, wo er wirklich er steht kurz vor dem Durchbruch. Das ist ein Bildband über New York, genauer gesagt über die Fifth Avenue und so heißt er auch. Der verkauft sich gut und der wird auch überregional besprochen. Und das ist, glaube ich, 1947 erscheint er. Und Fritz Stein denkt jetzt, okay, jetzt habe ich es geschafft in Amerika und jetzt durch diesen Bildband werde ich bekannter und kann mich eben da besser etablieren als Fotograf. Aber dann bleibt das so eine One-Hit-Wonder. Ja, und offenbar gibt es kein großes Interesse an der Fotografie, die er macht. Gleichzeitig ist er nicht mobil genug, also er hat Staatsangehörigkeit verloren und sein Antrag auf amerikanische Staatsangehörigkeit, den seine Frau relativ schnell bekommt, der ist bei ihm lange in der Schwebe. weil er angeblich Kommunist ist, was er aber erstmal nicht weiß. Er weiß nur, die Behörden bearbeiten diesen Antrag nicht und er kriegt halt die Staatsangehörigkeit nicht, was aber effektiv bedeutet, dass er eben nicht reisen kann. Und er ist auch kein Fotograf, der dann, sagen wir mal, durch die Vororte der amerikanischen Großstädte zieht und irgendwie jetzt sozialkritische Fotografie macht. Das finde ich auch sehr interessant, weil er das in Paris in den 30er Jahren stark gemacht hat, aber in New York irgendwie diese Tradition so ein bisschen abreißt und er diese Sujets kaum mehr belichtet. Und im Laufe der 50er Jahre, interessanterweise, sich immer mehr nach Deutschland hin orientiert und offenbar der Meinung ist, also wenn ich als Fotograf bekannter werden will oder wenn ich da ein Publikum habe, dann habe ich das eher in Deutschland und das bedeutet in seinem Fall der Bundesrepublik.
Das wollte ich gerade fragen. Er hat dann irgendwann später doch die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen und er ist dann wieder nach Deutschland gereist, aber wollte nicht mehr hier leben oder war er nur zu Besuch hier? Wie hat das für ihn im Nachkriegsdeutschland funktioniert?
Ja, funktioniert oder nicht funktioniert, das ist ja ein bisschen die Frage. Also ich glaube, dass Stein schon klar ist, dass in Deutschland keiner auf ihn wartet. Also in der DDR, dahin möchte er auf keinen Fall zurück. Ja, das liegt jetzt daran, dass er sich von Zusammenarbeit mit den Kommunisten einfach entfremdet hat seit den späten 30er Jahren. Und das ist für ihn keine reale Option. Außerdem muss man auch sagen, dass natürlich das Dresdner jüdische Bürgertum, in dem er eben aufgewachsen ist und diese Welt, die gibt es nicht mehr. Das ist natürlich ihm auch ganz klar. In den bundesdeutschen Justizdienst hätte er zurückkehren können. Aber als linker Jurist jüdischer Abstammung muss man sich das sehr genau überlegen, ob man in der Bundesrepublik der 50er Jahre Jurist sein möchte. Und dann gibt es natürlich auch ganz praktische Fragen. Also wenn man so lange im Ausland war und sich dann auch in dem Fall ja zweimal neu angefangen hat und dann zwei Kinder hat, die zur Schule gehen und vielleicht sich dann eben auch einen Freundeskreis in New York aufgebaut hat, warum sollte man das jetzt wieder aufgeben, wo man nicht weiß, worauf man sich einlässt? Ja, und wenn Sie an Ursula Krechels Roman Landgericht denken, da ist es ja beschrieben, wie solche Familienschicksale dann auch ablaufen können. Also insofern ist, glaube ich, die Frage, warum man nicht nach Deutschland dauerhaft zurückgeht, die ist relativ leicht zu erklären. Bemerkenswert ist, dass er eben denkt, dass er sagen wir, mit seinem fotografischen Werk als Fotograf in Deutschland präsent sein kann. Und das kommt ein bisschen über persönliche Kontakte, die er hat und ein bisschen auch, dass er in den 50er Jahren dann anfängt, Kulturveranstaltungen auch der deutschen Botschaft oder des deutschen Konsulats, genauer gesagt, in New York zu besuchen und dass offenbar die Deutschen ihm mehr Interesse entgegenbringen als die Amerikaner, weil er eben mit den Porträts, sagen wir mal, die Porträts der deutschen Schriftsteller, das ist eben für ein deutsches Publikum interessant. Ja, also Thomas Mann kennt man auch in Amerika, aber viele andere deutsche Autoren der 30er Jahre sind doch nicht so bekannt. Ja, und da kommt also sozusagen die Nützlichkeit und letztendlich bleibt man eben diesem deutschen, ich nenne das jetzt mal Sprach- und Kulturraum, bleibt man dann eben verhaftet und auch das Werk Steins ist in gewisser Weise bleibt auch der europäischen Tradition verhaftet, versucht dann eben diesen Spagat. Und ich glaube, für die Kulturfunktionäre und die Politiker in der Bundesrepublik ist Stein ganz nützlich, weil er irgendwie so ein Brückenbauer ist zwischen den jüdischen Vertretern und überhaupt der amerikanischen Politik in den USA und gleichzeitig jemand, der mit genug Kenntnissen und auch irgendwie Empathie auf die Nachkriegsgesellschaft in der Bundesrepublik schaut. Leider muss man aber auch sagen, dass Stein eigentlich eher benutzt wird von den deutschen Stellen, die zwar seine Fotografie mögen, aber an der Person Fried Stein und dem Schicksal kein Interesse zeigen.
Er hat dann versucht, auch in Deutschland oder für Deutschland zu publizieren und ich glaube auch eine recht ungewöhnliche Arbeit. Er wollte eigentlich Texte veröffentlichen. Was war das für ein Projekt? Wann ist das erschienen?
Erschienen ist es nie, aber das hat ihn in den letzten Lebensjahren, also in den 60er Jahren, doch sehr, sehr stark beschäftigt. Und was die Ursprungsidee war, eigentlich die Schriftsteller, von denen er ja viele fotografiert hatte, eher auf der politischen Linken, diese Bilder nochmal zu nutzen und zu kombinieren mit einer Auswahl von Texten. Und was er machen wollte, war eine Art literarischen Sammelband über den Aufstieg des Nationalsozialismus und über die reale sozusagen Verhältnisse im Dritten Reich aus einer dezidiert linksdemokratischen Perspektive. Und hat gedacht, dass das ein Buch ist, was besonders für die jungen Deutschen in der Bundesrepublik wichtig ist. Dass man nicht nur Dokumentation von Tätern und von den sozusagen NS-Herrschaft hat, sondern dass man auch die Perspektive der Schriftsteller und Schriftstellerinnen hat, die das ja dann oft künstlerisch sozusagen diese Themen bearbeitet haben und nochmal einen anderen Zugang vielleicht ermöglichen. Und er glaubte also wirklich an Bildung und er glaubte an Literatur. Und relativ schnell machen ihm die deutschen Verlage, und er fragt da wirklich viele an, machen ihm klar, also das mit den Bildern, das kannst du gleich vergessen, lieber Stein, denn Bilder abzudrucken ist immer sehr teuer. Und wenn überhaupt, dann können wir so ein Buch machen, wenn du diese Textauswahl zusammenstellst. Und da gibt es aber dann das Problem, dass die meisten Autoren, die Stein auswählt, ja bereits verlegt werden und Verleger haben und das kostet. Ja, und warum sollten diese Verlage überhaupt zustimmen, solche Lizenzausgaben oder überhaupt diese Nachdrücke zu erlauben, weil sie ja selber davon leben wollen. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir das dann angucke, und der Stein hat das wirklich lange betrieben, und im Grunde ist auch das Manuskript oder die Auswahl, das ist alles fertig, liegt heutzutage im Archiv des Jüdischen Museums in Berlin. Also wer das interessiert, der kann sich das auch angucken. Aber es wird nicht gemacht. Und es wird nicht gemacht, weil sozusagen ein Zuschuss, der, ja, heute heißt es Bundeszentrale für politische Bildung, damals hieß es noch für Heimatschutz oder Heimatdienst, der Zuschuss bleibt aus, die Verleger, denen ist das Risiko zu hoch, und man will aber vielleicht auch nicht an diese linke Tradition in sozusagen Fortführung der SAP-Politik, daran will auch nicht und soll auch nicht angeknüpft werden. Und so ist es dann leider auch eine etwas tragische Geschichte, dass man vielleicht sagen kann, Steins Versuche, nach Deutschland hineinzuwirken und eben die junge Generation zu erreichen für einen humanistischen Sozialismus oder humanistischen demokratische Gesellschaft, dass die einfach nicht auf Widerhall stoßen. Und ja, umso wichtiger vielleicht ist es heute, sich mit den Bildern zu beschäftigen.
Sie haben sich nicht nur mit den Bildern beschäftigt, die ich jedem wärmstens ans Herz legen möchte, wenn es mal wieder eine Ausstellung gibt oder sich vielleicht einen Katalog zu kaufen, wenn es den noch gibt. Die letzte Ausstellung in Dresden ist schon fast 10 Jahre her, 2018, 8 Jahre. Sie als Historiker tauchen in ein Leben einer Person so tief ein wie kaum jemand anderes, vielleicht Familienmitglieder. Was bleibt dann bei Ihnen? Gibt es da wie eine Art Vermächtnis oder eine Wirkung, die Sie vielleicht auch mit der Biografie erzielen oder gewonnen haben?
Also ob ich mit der Biografie Wirkung erziele, das wird man ja erstmal sehen. Das entscheiden ja Leserinnen und Leser. Als Autor kann ich auf jeden Fall sagen, dass gerade bei diesem Buch ich nicht nur eine Biografie eines eben wenig bekannten Fotografen schreiben wollte, sondern dass ich versucht habe, die auch politischen Veränderungen der Gegenwart der letzten 1,5 Jahre zu verarbeiten. Und ich wollte auch ein Buch ganz dezidiert über Freundschaft, über Menschlichkeit, über Dialog machen. Und wie gesagt, ob mir das gelungen ist, ja, das mögen andere entscheiden, aber das war auf jeden Fall der Versuch, das Genre der Biografie und der historischen Biografie zu nutzen, aber durchaus auch ein sehr starkes eigenes Statement damit reinzubringen. Und insofern ist das auch ein sehr persönliches Buch von mir und von meiner Sicht auf die Welt.
Ich sage schon mal danke für das Buch und für das Gespräch. Der Fotograf Fred Stein, ein deutsch-jüdisches Leben von 1909 bis 1967, erschien im CH Links Verlag. Lieber Professor Siemens, vielen Dank.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.